Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer Joe Namath und Lyle, der wilde Honaheim. Nein, natürlich nicht. Hier ist der Lars und wo ist er, wo ist er, wo ist er denn?
Hier, ich, hier da. Ist Brian. Hallo.
Brian, schön, endlich mal wieder aufnehmen, endlich mal wieder ALF-Podcast, alles gut bei dir?
Ja, kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, es ist likewise genauso.
Es ist. Du?
Ja?
Wir müssen schon wieder ein paar Mails verlesen.
Oha.
Was heißt wir müssen? Wir dürfen. Es ist ja, die Leute schreiben uns und jede Mail macht mich noch glücklicher, als ich vorher war. Es ist der Hammer. Ich schreibe ja auch so gerne Mails, ne? Weil wenn du eine Mail kriegst, das ist so wunderbar. Du kannst sie mal 2 Tage liegen lassen und dann dir überlegen, was du drauf antwortest, dann nochmal drüber lesen und merken, vielleicht antworte ich nochmal anders oder noch was anderes hinzu und so weiter. Oh, ich finde das, dieses Medium-Mail hat es mir echt angetan. Deswegen finde ich es total schön, dass die Leute uns Mails schreiben. Zum Beispiel hat uns schon vor ewigen Zeit, und die hätte ich ja fast unterschlagen, und das soll mir bitte nicht noch einmal passieren,
Shame.
Die Barbara geschrieben. Genau, die Barbara. Und die hat geschrieben, hallo Brian und Lars, ganz vielen lieben Dank für euren ALF-Podcast. Nachdem eine Freundin mit Begeisterung davon erzählt hat, habe ich heute begonnen, den Podcast zu hören und ich finde ihn einfach nur großartig. Ich habe zwar erst die Folge zu Hallo, da bin ich gehört, aber ich bin mir sicher, dass ich weiterhören werde. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit ALF und sende euch viele Grüße. Und im Moment antworte ich ja auch noch auf jede Mail und das habe ich mir ja auch für die Zukunft vorgenommen. Gott sei Dank hält es sich ja noch so im Rahmen, dass ich auf jede Mail noch antworten kann. Hoffentlich wird das immer so bleiben. Und die Barbara hat dann tatsächlich nochmal geschrieben, nachdem ich dann geantwortet hatte und hat mir dann erzählt, dass sie mittlerweile sich zur Parasit mit Puderquasten-Folge vorgearbeitet hat und den Podcast immer noch schön findet und sie findet es einfach total lustig und auch interessant, gerade was den Vergleich der deutschen Übersetzung mit dem englischen Original betrifft. Da freue ich mich natürlich wieder, dass den Leuten gerade auch das gefällt, weil sonst wäre es ja ziemlich blöd, wenn ich der Einzige bin, dem das Spaß macht. Und sie freut sich auf die nächste Folge. Naja, jetzt sind ja schon wieder ein paar Tage, / Wochen vergangen. Vermutlich hat sie sich jetzt auch bis zur aktuellen Folge durchgearbeitet. Also, liebe Grüße, Barbara, von hier.
Natürlich, von mir. Oh, Katja war die mit dem Tattoo?
Nein, es gibt tatsächlich mehrere Katjas.
Verdammt.
Katjanen.
Katjanen.
Und diese schreibt, hallo ihr beiden, jetzt wollte ich euch mal liebe Grüße dalassen. Ich bin auf euren Podcast gestoßen, da ihr in einem Fusselcheck des Podcasts Popkultur von Martin Reindl und Julian Schlichting erwähnt wurdet. Also reingehört in die erste Folge und für prima befunden. Seitdem bin ich dabei. Toll finde ich natürlich neben der Szenenbesprechung vor allem euer Lachen, was so richtig aus dem Herzen kommt und eure Liebe zu dieser tollen Serie widerspiegelt. Auch ich liebe diese Serie und kann sie immer wieder sehen. Wunderbare Schauspieler, witzige Dialoge, trockener, sarkastischer Humor, all das, was ich liebe. Neben ALF liebe ich noch Golden Girls und Hör mal, wer da hämmert. Da gibt's übrigens auch einen tollen Podcast von Steffen und Carina. Da durfte ich in 2 Folgen schon Gast sein, schreibt sie. Vielen Dank auch für die tollen Recherchen zu den Schauspielern und die englischen Originalsätze. Super interessant. Übrigens habe ich gerade mal gegoogelt zu dem Thema in der 2. Folge, da brat mir doch einer ein Storch. Ihr habt das richtig verstanden. Auch Google sagt, dass Rachel den Text hat, I'll be go to the market, it's back. Was auch immer das heißen soll. Macht weiter so, ich freue mich auf viele tolle weitere Folgenbesprechungen. Da kommen ja noch so viele witzige Episoden, besonders liebe ich noch die Episoden mit Karl Strauch und der Wattesucht. Ja, da denke ich wieder an. Sende euch viele Grüße aus dem schönen Sandkrug, Katja. Aber nicht die ihr gerade in der 5. Folge per Mail erwähnt hattet. Okay, Katja ist die andere Katja auch aufgefallen. Sehr gut.
Okay. Shoutouts an Katja 2.0, nenne ich sie jetzt mal. Nee, nicht 2.0, das ist ja Quatsch. Shoutouts an die Katja, die jetzt schrieb. Wer Golden Girls mag, kann kein schlechter Mensch sein.
Das möchte ich unterschreiben. Hör mal, wer da hämmert, mag ich eigentlich auch recht gerne. Wie ist es bei dir?
Also, das ist irgendwie so ein, das war so das klassische, ach, es läuft, auch ich guck mal rein, aber jetzt nicht wirklich back-to-back irgendwie verfolgt. Aber wenn es mal lief, habe ich reingeschaut.
Da möchte ich entgegnen. Der Martin hat uns geschrieben. Martin Schrob. Hallo ihr beiden, vor kurzem bin ich via Instagram bei Bring Back Alf auf euren großartigen Podcast aufmerksam geworden. Euer Format, die einzelnen Folgen durchzusprechen, auf Details einzugehen, gefällt mir super gut, besonders wenn ihr auf Übersetzungsunterschiede eingeht. Oh, das ist Balsam für meine Seele.
Wasser auf deine Mühlen, und, ne?
Ja, total. Und ich muss euch zustimmen, Alf ist zeitlos. Ich persönlich werde dieses Jahr erst 20, aber seitdem ich vor circa 10 Jahren mit Alf zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, lässt er mich nicht mehr los. Alf-T-Shirts und Pullis gehören mittlerweile zu meiner alltäglichen Garderobe. Wollte euch nur wissen lassen, dass ich eure Arbeit in Anführungsstrichen sehr wertschätze und es mich immer wieder freut, andere ALF-Enthusiasten über die großartigste Serie aller Zeiten, zumindest für mich, reden zu hören. Vielleicht könnt ihr ja mal in einer Zwischenfolge über Gastauftritte von ALF in anderen Serien oder Werbungen reden, was ihr ja teilweise schon gemacht habt, zum Beispiel die Werbung von Ryan Reynolds. Außerdem wollte ich euch mal fragen, was ihr von einem Reboot bzw. einer Neuauflage der Serie halten würdet. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und schönen Tag euch beiden noch. Viele Grüße, Martin. Der dürfte einer unserer jüngsten Zuhörer vermutlich sein, ne? Also gerade mal 20.
Ja.
Wir hatten ja als Zielgruppe eigentlich verortet Leute, die so in unserem Alter sind und vielleicht noch ein paar Jährchen jünger, aber nicht so viel.
20 ist natürlich, lieber Martin, das freut mich persönlich gar sehr, aber was ich jetzt sage, würde ich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also ich würde von einem Reboot absolut nichts halten. ALF ist ein Produkt seiner Zeit. Es funktioniert heute noch tatsächlich. Wie ich ja immer wieder erwähne, dass es, und du auch, dass es zeitlos ist. Aber ein Reboot auf die aktuelle Zeit angepasst, würde meiner Meinung nach einfach nicht funktionieren. Lars, wie siehst du das?
Ja, ich habe dazu keine abschließende Meinung. Vermutlich ist da ein Teil in mir drin, der unbedingt neuen ALF-Content in jedweder Form gerne hätte.
Gut, also rein storytechnisch würde es ja funktionieren, weil die Melmax oder Melmakis, da kommen wir später noch drauf, werden ja nachweislich sehr, sehr alt. Also das könnte durchaus funktionieren. Aber ich persönlich, ich hätte da dann, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Wie auch immer man es aufbaut, ALF kommt zu einer neuen Familie, kommt bei einer neuen Familie unter. Es würde, also ich, zumindest ich persönlich, würde automatisch die Vergleiche ziehen zu den Tanners, was unweigerlich ist. Also wenn das funktionieren sollte, dann muss zum einen der Cast richtig gut sein, er muss passen, es sollte keine 1:1 Kopie sein und die Dialogschreiber müssten sich richtig, richtig ins Zeug legen und für die deutsche Synchro müsste natürlich Tommy Pieper wieder her.
Ja. So sehr wir ALF als Figur lieben, ist es ja vollkommen klar, dass auch dieser gesamte Cast ein Glücksfall war. Und wie viel Glück kann man ein zweites Mal im Leben haben, einen solchen Cast zusammenzuschustern? Das war echt schon
schwierig.
Es war echt schon eine Nummer. Ja. Ja, ich habe dann mit dem Martin auch noch mal, ich habe auch noch mal zurückgemailt, er hat dann auch noch mal geantwortet, da ging es dann so ein bisschen um die Klamotten noch mal und ich hatte ihn gefragt, ob er da irgendwie zufällig in den Tiefen des Netzes tolle Kleidung irgendwie gefunden hat, weil es gibt ja, sagen wir mal, wenn man jetzt bei Amazon oder eBay oder sonst wo guckt, man bekommt ja Interessantes und Schauriges zu sehen, ne? Und nicht jedes Motiv ist immer so geglückt. Und ja. Da hat er mir was geschickt.
Oh je.
So ein, im Stil von Kentucky Fried Chicken, das ALF-Konterfei und ebenso aufgemacht und darunter MFK. Darfst du dreimal raten, was das heißt? Ich Melmac Fried Kitten.
Ja.
Und er hat uns dann im Nachklapp noch gefragt, ob wir schon mal was von Bulja Baseball-Sammelkarten gehört haben und oder ob wir sogar welche haben. Also ich habe keine gehört, hatte ich wohl mal, also ganz, ganz dunkel davon. Ich habe dann nochmal die Schwarmintelligenz angeworfen und habe in einschlägigen Facebook-Gruppen gefragt, aber da kam auch nicht so viel Resonanz. Ich glaube, das ist ist schwierig, vermutlich in Deutschland, weil Baseball ja nicht so, sag mal, Baseball an sich hat ja in Deutschland nicht so die große Sogkraft.
Oder? Das ist eine absolute Nische.
Ja, und dann ist es Bullia Baseball wahrscheinlich noch dreimal oder 300 Mal. Ich habe gesehen, dass da entsprechende Preise für aufgerufen werden bei eBay und so, wenn man so ganze Sets haben will. Und vermutlich gibt's eine Reihe an ALF-Fans, zumindest in den Staaten, die bestimmt solche Bullia Baseball-Sammelkarten haben.
Ich war nie so der Sammelkartenmensch. Aber das ist jetzt.
Quartett war mehr so mein Ding, aber das war echt zum Spielen, nicht zum Sammeln.
Ja, ja. 500 Kubikmeter Hubra.
Sticht.
Exakt.
Ja, Brian, und die Katja hat uns nochmal geschrieben, jetzt wieder die andere Katja, die mit dem Tattoo auf dem Unterarm, weil wir haben ja ein bisschen frech gefragt in einer der letzten Folgen, so hier, Katja, ne, zeigen Beweise, kann ja jeder behaupten, dass er sich das auf den Unterarm hat tätowieren lassen. Und tatsächlich, sie hat uns ein Foto geschickt, ich habe es dir ja gleich gezeigt.
Ne? Jawohl.
K726 XAA Los Angeles hat sie auf dem Unterarm. Das sieht echt toll aus. Ich bin total neidisch, ne? Wenn ich nicht so einen Bammel vor Nadeln hätte und vor dieser gesamten Prozedur, die ja wahrscheinlich nicht die angenehmste ist, dann würde ich das vermutlich mir etwas Ähnliches auf den Arm stechen oder brennen oder was auch immer lassen.
Das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch verschieden. Ich habe ja auch eine Jugendsünde auf meiner linken Wade. Ich erinnere mich aber immer noch sehr an den Schmerz. Aber meine Frau zum Beispiel, die hat sich auf den Unterarm etwas Größeres tätowieren lassen und sie ist dabei eingeschlafen. Also so empfindet das jeder anders. Ich würde es heute auch nicht mehr machen. Ansonsten
hätte ich hypnotisiert worden oder was?
Nee, das. Sie ist einfach eine harte Hündin.
Und Katja hat mir übrigens noch ihre gesamte ALF-Hörspiel-Kassettensammlung auf einem Foto gezeigt. Also 1 bis 43 plus beide Weihnachtsfolgen. Sie hat also alles. Und die sind nicht aus ihrer Kindheit, sondern die hat sie sich nach und nach so gekauft und ersteigert und so weiter. Und was ich nicht wusste, für Folge 43 musste sie zum Beispiel damals 80 Euro hinblättern. Also,
ach du lieber Himmel.
Ohne. Ja, ja. Das ist schon echtes Fan-Sein.
Ja, ja, definitiv.
Okay, und dann hat sie noch am Ende was geschrieben, das zitiere ich jetzt mal wörtlich. Ach, und mir fällt gerade noch eine Verrücktheit von mir ein. Wenn meine Freundin Barbara, schöne Grüße an dieser Stelle, mir eine WhatsApp schreibt, dann erklingt der Paarungsruf von Melmac. Sie ist ein ebenso großer ALF-Fan wie ich. Es gibt oft Situationen, die wir beide gemeinsam erleben, uns angucken und einfach nur loslachen, weil wir beide genau das gleiche Zitat im Kopf haben. Schwestern im Geiste.
Das erinnert mich an zwei andere Personen, Lars. Dich auch?
Ja, ich komme aber gerade nicht drauf.
Ja.
Gehen
wir zum. Ist irgend so ein komischer Vogel und noch so ein anderer komischer Vogel, die irgendwie hier dummes Zeug quatschen. Ich glaube, die zwei sind das.
Ach ja. Und jetzt, genau, bei dem K726 XAA fiel mir noch was ein, das nämlich der Daniel noch ein weiteres Mal geschrieben hatte. Er schrieb nämlich noch zu unserer vorletzten Folge, ein Mädchen namens Rhonda. Das Rufzeichen, welches Willy nutzt, ist nicht legitim. Ein Amateurfunkrufzeichen besteht grundsätzlich aus drei Teilen. Präfix, Ziffer, in Anführungsstrichen Numeral und Suffix. Das Suffix wird zumeist nur aus Buchstaben A bis Z gebildet und zwar in der Regel aus zwei oder drei Buchstaben. Bei K726 XAA passt das K für die USA zwar, aber die dreistellige nachfolgende Zahl passt meines Wissens nach nicht. Das Numeral ist stets genau eine Ziffer, 0 bis 9. Das Präfix kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen, ist ein oder zwei Zeichen lang, in seltenen Fällen auch drei Zeichen. Das Los Angeles ist der Wohnort, genannt QTH. Normalerweise ruft man das nicht mit, es sei denn, man möchte eine andere Station aus LA sprechen. Da Willy das Funkgerät selbst gebaut hat, können wir stark davon ausgehen, dass er Funkamateur ist und kein CB-Funker. Letztere dürfen keine selbstgebauten Funkgeräte benutzen. Auch haben sie nur das Citizen Band in einem schmalen Bereich der oberen Kurzwelle bei 11 Meter. Bei 11 Meter? 11 Meter.
Wow, sorry Daniel, so, aber genug. Ich war, irgendwann war das, was Lars hier gerade rezitiert, einfach nur. Nimm's mir bitte nicht übel, aber natürlich absolut interessante Fakten, was das angeht.
Er schließt das Ganze mit so, genug abgenördet. Ich finde das toll. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht weiß. Gut, vielleicht hätte ich es auch mir nie ergoogeln wollen, aber ich hab immer großen Respekt dafür, wenn Leute sich da ja in sowas wirklich ja rein nörden. Man kann es nicht anders sagen und sich da richtig reinknien und mal gucken, ist das überhaupt real, was uns da im Fernsehen vorgespielt wird.
Wähle 555 Zeitjob.
Rufen Sie 555 Schuh an. Okay, ich glaube, ich bin durch mit der Hausmeisterei.
Dann habe ich jetzt eine Überraschung für dich.
Na nö.
Ich habe auch eine kurze Hausmeisterei zu erzählen. Es gibt da einen Menschen da draußen, der innerhalb von, ich glaube, einem Tag alle unsere bisher geehrten Folgen gehört hat. Und jetzt aktiv tatsächlich beginnt Alf zu schauen, denn der nette Mensch war zu dem Zeitpunkt, als die Serie ausgestrahlt wurde, tatsächlich noch nicht geboren und, wie er mir auch selber sagte, noch nicht geplant. Und deswegen würde ich an dieser Stelle den Simon sehr gerne grüßen, denn der Simon ist, glaube ich, jetzt auch, was heißt ich glaube, es ist so, ein sehr aktiver Zuhörer von uns. Und wird jetzt tatsächlich auch komplett sich im First Watch Alf von vorne bis hinten durch ansehen. Und das finde ich persönlich auch sehr schön, dass wir tatsächlich, abgesehen davon, dass es jetzt ein Bekannter von mir ist, aber egal, dass wir Menschen dazu animieren, sich die Serie auch anzusehen, wenn sie uns hören. Das finde ich persönlich sehr schön.
Ja, bestes Beispiel ist meine Schwiegermutter, ne, die ja ihre Meinung zu Alf jetzt nachhaltig revidiert hat.
Wir verändern die Welt, Lars, wir verändern die Welt.
Genau, erst die Welt und dann Melmac. Ja, ich glaube, wir können jetzt mal so ganz langsam starten, weshalb wir uns eigentlich hier versammelt haben, lieber Brian. Nämlich eine Alf-Folge.
Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Verdammt. Natürlich, sonst wären wir nicht hier. Wir sprechen über den Sprung in die Tiefe, aka Jump. Und tatsächlich heißt die Folge Jump nach dem Song von Van Halen, den, glaube ich, jeder Mensch auf der Welt kennt. Also, wer diesen Song nicht kennt, ist vielleicht ein Eremit und lebt seit 50 Jahren in der Höhle, keine Ahnung. Also, es ist tatsächlich, ich habe mehrere Quellen dazu überprüft, es ist tatsächlich Jump von Van Halen. Die Erstausstrahlung in den USA war
Lassilein übrigens mit seinem querformatierten Gehirn, keine Ahnung. kam natürlich auf einen anderen Song, als er Jump hörte. Er dachte an die Pointer Sisters. Ich habe dann aber nachgesehen, ungefähr gleiche Zeit. Jump von Van Halen war aber vorher. Und deswegen wurde der Song Jump von den Pointer Sisters mit dem Zusatz versehen, in Klammern, For My Love. Deswegen ist es nicht Jump, ein Song, den ich sehr, sehr gerne mag. Zudem ja auch Hugh Grant so lustig tanzt in Tatsächlich Liebe. Also du hast recht, das wird hier auf jeden Fall Van Halen sein.
Da hat sich wahrscheinlich dieser komische David Lee Roth beschwert, dass ein anderer Song nicht so heißen darf wie seiner. Aber geschenkt. Ich komme noch mal rein, den Erstausstrahlungen United States of America am 24.11.1986 und in Deutschland am 22.03.1988. Wir springen dann auch direkt in das Intro. Willy hat Geburtstag. Ich bin mir nicht jetzt gerade ad hoc nicht mehr sicher, ob gesagt wird, wie alt er wird. Es sind, auch das weiß ich nicht mehr sicher, ich glaube 4 Kerzen oder 5 auf der Torte. Aber nach einer Recherche wird Willy 45 Jahre alt. Sie gratulieren, die ganze Familie gratuliert natürlich, inklusive, wer gehört natürlich noch zur Familie, inklusive des Außerirdischen. Auf der Torte steht, Lars, da brauche ich dich kurz.
Für einen Supervater, Ehemann und Erdenmenschen.
Genau, das Erdenmensch ist von mir. Wie wenig überraschend.
Und ich habe tatsächlich als Kind immer Ehrenmann statt Ehemann verstanden.
Oh, okay.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich Ehemann, weil im Englischen ist es auch Husband. Also Ehemann passt.
Und wir kriegen direkt dann leichten Preview, wo es in dieser Folge hingeht bezüglich Puppenspiel und Nonverbal Comedy. Denn Willy wird natürlich, er bekommt Küsschen auf die Backe von Kate, von Brian, von Lynn und dann reckt der Außerirdische seine Wange nach vorne. Und Willy, ach, was soll's, und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Oh, stille Wasser sind tief, William. Und beide drehen sich weg und wischen sich mit einer Serviette die Backe ab. Das wär ja alles nicht so schlimm. Nur Willy dreht sich früher um und sieht, wie Alf sich die Backe abwischt und guckt noch mal kurz weg und guckt noch mal kurz zu ihm hin. Und dann ist das Intro auch schon, nee, das Intro ist noch nicht vorbei. Quatsch. Ist so dieser kurze Moment, dass es ist priceless. Mal wieder priceless.
Ja. Stimmt, der Prolog endet mit der Löschaktion von Alf, weil er einfach mal zeigt, wie man am besten solche Scherzkerzen final auslöschen kann. Nämlich mit dem Glas Wasser.
Natürlich. Der nasse Kuchen wird dann später auch noch ein Thema. Und Willy sagt auch noch sowas wie, seit 5 Jahren macht ihr diesen Scherz. Können wir daraus ableiten, dass Alf schon 5 Jahre bei den Tennis ist?
Nein. Ich denke, er hat sich bei dem Scherz der Kinder und von Kate einfach, ja, mit draufgesetzt.
Okay, gut. Ich hatte diesen Gedanken ganz kurz und dachte mir aber so, na, da würden sie auf ein Staffel 1 schon sehr weit springen. Wir springen aber, denn wir sind Springböcke, keine Standböcke. Wir überspringen das Intro.
Fokus.
Focus. Wir überspringen das Intro und sind in Szene 1. Wir sind im Wohnzimmer.
Wir sind immer noch am Esstisch.
Immer noch am Esstisch, dankeschön. Und es wird natürlich
Die Rede.
Bitte Lars, deine Bühne.
Ja, Alf ergreift lustigerweise das Wort und sagt, okay, ich wurde geboren als Sohn eines armen Schuhputzers auf dem Stern Melmac. Dann Willy. Moment, die Rede sollte ich eigentlich halten. Und Alf? Aber ich kenne mein Leben sicherlich besser als du. Doch nun genug von mir. Netter kleiner Synchro-Unterschied.
Oh.
Im Original sagte I was born as son of a poor asteroid polisher.
Mm.
Lässt also vermuten, dass die Melmacianer nicht nur auf dem Mond waren,
sondern noch weiter.
Entweder das, oder es gehen sehr viele Asteroiden auf Melmac nieder und die müssen dann poliert werden.
So, was als nächstes kommt, ist wieder einmal der Punkt, dass die melmacianische Kultur scheinbar ein bisschen anders ist als unsere Kultur. Denn Lynn und Brian holen die Geschenke und Alf ist der Meinung, ihr bekommt Geschenke. Und Kate versucht ihm das zu erklären und sagt sowas wie irgendwie, was? Das Geburtstagskind bekommt alle Geschenke? Was ist denn das für ein rückständiger Planet? Oder Kultur oder so irgendwas.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Alf fast mit dem Finger so ein bisschen mahnend in Richtung Willy zeigt, so, ne? Ich hoffe, ich krieg ein paar Schmuckstücke.
Ja.
I hope you got me jewelry, sagt er im Englischen.
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, oder beziehungsweise zu deiner Information. Ich habe mir diese Folge tatsächlich diesmal auch komplett im O-Ton angeschaut. Es ist nicht viel hängen geblieben. Das sind jetzt so die Folgen. Es gibt so ein paar Folgen, die habe ich rauf und runter gesehen. Und es gibt so ein paar Folgen, die, da ist es eben nicht so, da bleibt halt etwas weniger hängen. Aber die habe ich im O-Ton natürlich auch gesehen. I hope I get some jewelry. Sehr schön, sehr, sehr schön.
Und dann diese Entrüstung von Alf. Derjenige, der Geburtstag hat, kriegt obendrein auch die Geschenke. Was ist denn das für ein merkwürdiger Planet?
Merkwürdiger, ja. Planet, genau.
Dieses Zitat hat mich immer erinnert an die Ereigniskarte bei Monopoly. Kennst du die noch? Sie,
ja,
sind zum Vorstand gewählt worden. Zahlen Sie jedem Spieler 50 Monopoly-Dollar?
Ja, ja.
Warum? Ich dachte, ich krieg die Kohle. Was ist denn hier los? Bestechungsgelder oder was?
Gut, dann kommen die Geschenke. Scheinbar ein Astrologie-Almanach. Und wo Willy sich sehr, sehr freut, denn ja, er wollte es sich ja schon kaufen, wollte aber auf das Paperback warten. Währenddessen schnappt sich auf das Buch, blättert es auf und fängt dran, drin rumzukritzeln, die Fehler zu korrigieren, denn es fehlt ja der 10. Planet Dave.
Und das ist die erste Erwähnung des 10. Planeten Dave und der spielt ja in einer anderen Folge noch einmal eine Rolle. Zusammen mit Alvin.
Korrekt. Alvin und Dave.
Ich muss noch mal zwei Sekunden zurückspulen zum Puppenspiel, weil Alf, als die Kinder die Geschenke reinbringen, ist Alf dann doch so süß, als sie die da reintragen und er guckt so erwartungsfroh, als ob er sich ja mit Willy voll mitfreut, ne, dass er jetzt die Geschenke auswickelt. Ich finde, das ist eine total süße Szene, wie erwartungsfroh er da guckt, so, ja, ist ganz süß, mal drauf achten.
Werde ich. Es ist sowieso, summa summarum, ist es, finde ich, eine Folge, die die Beziehung von Alf und Willy auch wieder etwas mehr beleuchtet und festigt. Denn Alf hat auch für Willy ein Geschenk. Gut, es sind nur alte Briefe und Fotos, die hinter der chemischen Toilette waren. Aber gut. Das Geschenk sind alte Briefe und alte Fotos von Willy und Kate. Und diese legen jetzt quasi den Handlungsstrang für den Rest der Folge. Denn zum einen lernen wir, dass Kate wohl ein sehr bewegtes Leben hatte, was verschiedene Männerbekanntschaften angeht und auch Berühmtheiten. Ja, der Strumpfhosen-Nemeth? Wow. Den habe ich nicht verstanden. Kannst du mir da helfen?
Ja, okay. Dann müssen wir Kates Hunks mal kurz durchnehmen.
Die Hunks.
Das sind Lyle, der wilde Honeheim, Nolan Westwood und Joe Namath. Liebe Leute, er heißt eigentlich Joe Namath. Ich werde wahrscheinlich mein gesamtes restliches Leben immer bei einem Footballspiel sitzen und wenn ich den Kommentator höre, der irgendwie einen Vergleich zieht, werde ich vermutlich den Fernseher anbrüllen und sagen, Namath, Namath! Nein, der heißt Namath. Es ist schlimm, was man in der Kindheit aufgeschnappt hat an englischen Begriffen, dass man sie heute immer noch falsch ausspricht, auch wenn man sogar, wie in meinem Fall, ja, man in Englisch auch noch studiert hat. Ne? Trotzdem, es bleibt so hängen, was man in der Kindheit mal falsch gehört hat. Ich werde es auf jeden Fall den Rest meines Lebens falsch sagen. Aber es ist Joe Namath. Joe Namath, ich glaube, den muss man keinem erklären, der mal ein bisschen was von American Football gehört hat.
Ne? Nee.
Viele Siege errungen, viele Ehrungen erhalten. Die schönste für mich ist, dass seine Rückennummer 12 bei den New York Jets gesperrt ist. Die darf also kein anderer haben, offenbar.
Das ist Usus im American Football. Das schimpft sich, die Nummer wird retired. Also die darf nicht mehr vergeben werden.
Ja, aber das ist eine Ehrung, oder nicht?
Ja, ja, natürlich, natürlich. So, das ist, der Usus ist, this jersey was retired. Das heißt, die Nummer wird nicht vergeben und das ist eine sehr, sehr, natürlich eine sehr, sehr große Ehre, aber das ist nichts Unübliches. Also es ist jetzt nicht, Joe Namath ist jetzt nicht der Einzige, bei dem das gemacht wurde. Da gibt es sehr, sehr viel. Ist im Basketball zum Beispiel auch so. Der ein oder andere wird vielleicht den gewissen Herrn aus Würzburg kennen, Dirk Nowitzki. Dem seine Rückennummer wird auch nicht mehr vergeben, die 42.
Ah, okay.
Ja, ja, das ist
so. Ausgerechnet noch die 42 ist ja der Hammer. Ja. Aber zurück zu Joe Namath. Er machte nicht nur auf dem Spielfeld von sich reden, ist bei Wikipedia zu lesen. Sehr zum Missfallen der Ligaverantwortlichen genoss er das New Yorker Nachtleben in vollen Zügen und betrieb zeitweise sogar eine eigene Bar. Und deswegen hat er sich innerhalb kürzester Zeit von der Öffentlichkeit den Spitznamen Broadway Joe eingehandelt. Und jetzt wissen wir auch, weshalb Keaton immer Broadway nannte. Erst auf Druck der Liga gab er seine Bar dann wieder auf, ist weiter auf Wikipedia zu lesen. So, und jetzt kommen wir zum Strumpfhosen-Namath oder Namath. Der Strumpfhosen-Namath ist im Englischen sagt Alf the Pantyhose Guy und dieser Gag bezieht sich darauf, dass Alf vermutlich keine Ahnung hat von American Football, wohl aber von, ja, dem Werbefernsehen.
Ja, das sowieso.
Alf guckt ja sehr viel TV und deswegen guckt er vermutlich auch sehr viele Commercials. Und hier gibt es tatsächlich in den 70ern einen Joe Namath Commercial mit Strumpfhosen. Und ich weiß nicht, ob du dir das jetzt denken kannst, aber Eigentlich ist es ein sehr bekannter Werbespot. Der ist auch ab und zu mal in irgendwelchen Sendungen hierzulande gelaufen, wenn es mal um lustige Werbespots ging. Und zwar fährt die Kamera das vermeintlich weibliche, strumpfbehoste Bein entlang. Und je höher du kommst, merkst du, das ist keine Dame, das ist ein Kerl. Und die Quintessenz dieses Werbespots ist dann eben, mein Gott, wenn ich schon in den Dingern gut aussehe, was glauben Sie, wie gut Sie erst darin aussehen werden,
liebe Ladies? Ich glaube, die kenne ich tatsächlich auch.
Genau, ist ganz bekannt. Und deswegen sagt Alf an dieser Stelle, der Strumpfhosen nameth.
Sehr schön. Da hat der Skriptschreiber ein bisschen nachgedacht. Aber es geht ja noch weiter.
Genau, Kates Liste. Kates Liste ist allgemein sehr interessant. Und zwar nicht nur mit den Stieren in Pamplona um die Wette rennen, was sie angeblich gemacht hat, oder ein Gedicht in einer wichtigen literarischen Zeitschrift zu veröffentlichen, sondern den interessantesten Punkt fand ich, und das heißt im Englischen, to ski the Eagle's Nest at Squaw Valley.
Oha.
Und im Deutschen, Skilaufen im Adlernest von Squaw Valley. Habe ich übrigens akustisch nie verstanden, was hinten dieses Valley war. Aber ich habe es jetzt im Englischen, Gott sei Dank, dann ein bisschen deutlicher gefunden, Squaw Valley. Das Squaw Valley wird nur noch informell so genannt. Man sagt jetzt Olympic Valley, seit 1960 dort die Winterspiele stattfanden. Und das Eagle's Nest, Lynn sagt im Deutschen Adlernest, richtiger wäre eigentlich Adlerhorst, ist eine äußerst steile Abfahrt. Man kann das auf Instagram oder auf YouTube, kann man sich da auch Videos von anschauen. Da gibt's echt genug Anschauungsmaterial, Leute, die da versucht haben, mit den Skiern runterzukommen. Es ist sehr halsbrecherisch. Es hat mit Skifahren eigentlich wenig zu tun. Es hat eher was mit
Selbstmord
hinuntertasten zu tun. Also man geht quasi so seitwärts diese fast senkrechte
hinunter.
Ja. Man kann sich's vorstellen.
Aber du hast ja noch was vergessen.
Ja.
Ich spring noch mal kurz zu dem Punkt, wo die Liste kommt. Die Liste ist auf eine Speisekarte notiert.
Ja.
Und Alf sagt, oh, lasst uns was bestellen. Willy sagt, das Restaurant ist seit Jahren geschlossen. Alfs Antwort, wieso bestellen wir dann? Das nur kurz nochmal eingeworfen.
Und Willys Liste ist unter dem frischen Fang des Tages. Und Alf sagt, gib her, ich möchte Seebarsch.
Wir bestellen nichts. Schon gut, schon gut.
Ich möchte Seebarsch. Ich finde, wie Tommy Pieper dieses Wort Seebarsch auch sagt, ist legendär für mich. Ich möchte Seebarsch.
Und im O-Ton ist es tatsächlich Willys auch ein Seebarsch.
Liste, ja, Willys Liste kommt, glaube ich, ein bisschen konservativer daher, ne, würde ich sagen. Ne?
Die Mausefalle.
Better Mousetrap, eine bessere Mausefalle bauen. Übrigens sagt Alf da als Antwort auf To Build a Better Mousetrap im Englischen, that must have been a piece of cake. Finde ich lustig, wenn da gerade ein Kuchen auf dem Tisch steht, weil a piece of cake heißt eigentlich dann ins Deutsche zurück übersetzt ein Klacks.
Ja, genau.
Aber dann geht's natürlich bei Willys Liste dann zuletzt um den Fallschirmsprung, den er nicht vollendet hat und jetzt vielleicht noch vollenden will.
Also zum einen lernen wir, dass Willy nichts zu Ende gebracht hat. Zum anderen lernen wir, wie Fallschirmsprung vollenden. Wie will man denn deinen Fallschirmsprung vollenden? Springt man ihn nur halb? Ich bin nicht so textsicher heute, aber es geht dann so in die Richtung.
Sie einigen sich auf, du kneifst. Ja.
Ja, das, man
you
wird
chicken out.
Genau, man wird vorsichtig. Man denkt nach. Du kneifst.
Und Kate springt Willy da auch noch so ein bisschen bei, ne? Ja, man beschließt nicht so blöd zu sein.
Ja, genau. Genau. Und die Puppe mit dem klassischen Alf-Nicken. Du kneifst. Und damit blenden wir um.
In die Garage.
Jawollo. Denn da sitzt Willy an einem Konstrukt, das wohl schlechthin in seinen Kühlschrank passt. Seine Mausefalle. Und es passiert nicht viel in dieser Szene. Es wird, also für mich wird zumindest klar, Willy treibt es schon sehr um, dass seine Frau halt wirklich schon vieles, das, was sie sich vorgenommen hat, fertig gemacht hat. Und er halt er quasi irgendwie so nichts fertig kriegt. Aber da sind wieder einige Dialoge mit dabei. Allein schon, wenn die Puppe in die Garage kommt mit der Kartoffel in der Hand.
Richtig. Und es ist übrigens keine kalte Kartoffel, sondern es ist eine rohe Kartoffel. Das kann man ziemlich genau sehen.
Ja.
Auch wenn man doch keinen HD-Fernsehen hat.
Ja.
Aber
ich habe den Kuchen gegessen. Und die Kerzen.
Genau, mit den Kerzen.
Mit den Kerzen.
Ich muss da leider schon einen Haken dran machen, was das Lieblingszitat betrifft. Ich hab den Rest vom Kuchen gegessen. Ich sag's dir lieber gleich. Ja, schon gut. Mit den Kerzen. Da habe ich als Kind vorm Kassettenrekorder gesessen und immer wieder zurückgespult. Och Mensch.
Alter, da gibt's doch so viel mehr. Hast du schon mal den freien Fall versucht? Ey, ich bin mal mit Mach 16 zur Erde gestürzt. Wie war das? Nimm Mach 8 und verdopple es.
Ja.
Bist du schon mal aus einem Flugzeug? Hey, wenn du allein sein willst, musst du es nur sagen. Ja. Es
passiert nichts, aber es ist gespickt mit,
perfekt,
mit Witzen, mit Gags, Situationskomik.
Perfekt.
Und eigentlich soll das ja bloß den Boden bereiten für das, was jetzt danach kommt, nämlich dass so
genau.
Willy so langsam ja auf den Trichter kommt. Ich muss es machen. Und
ja.
Darauf zahlt ja auch die nächste Szene ein, nämlich da sind wir im Schlafzimmer.
Aber Moment. Aber intensive Dialog in der Garage endet mit einem Plonk-Geräusch. Das ist meine Zeitung. Ciao. Und Alf geht. Erzähl doch, du bist berechenbar. Du hast tolle Kinder, du hast Ding, du hast Dong. Klonk, das ist meine Zeitung. Ciao. Das hat mich kaputt gemacht ein bisschen. Aber gehen wir ins Schlafzimmer.
Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber noch kurz. Ich finde, wie die Szene anfängt, wie Alf da reinkommt in die Garage, das ist eigentlich total süß und herzlich und fast auf Augenhöhe, wie die beiden sich miteinander unterhalten, wo Alf sagt, oh, ich stehe immer auf, so 3, 4, esse ein paar Kartoffeln und warte auf die Zeitung.
Ja.
Und Willy lächelt sein liebstes Lächeln und sagt, was für ein Leben. Und Alf sagt, och, ich kann mich nicht beschweren. Und das wird dann gebrochen mit, willst du eine kalte Kartoffel? Zum Knutschen, diese ganze Szene.
Wunderbar. Ja, aber auch diese Tonlage von Tommy Pieper. Willst du eine kalte Kartoffel? Also so wirklich so, ey, Dude, mein Bro, möchtest du? Eins habe ich noch vergessen. Willy fragt Alf, ob er keine Ziele im Leben hat. Und Alf sagt, die Melmax setzen sich keine Ziele. Bitte speichert euch das alle im Kopf ab, dass hier Alf über sein Volk als die Melmax spricht, denn ich bin mir zu 1000% sicher, in irgendeiner Folge sagt Alf nämlich zu Willy, du sprichst schon wie ein echter Melmaki.
Ja, aber Melmakianer, aber ein Schlafzimmer, jawohl.
Ja.
Ohne Melmaka.
Ohne Melmakis, ohne Melmax. Willy ist offensichtlich, es treibt ihn offensichtlich um, dass seine Frau dann doch mehrere Bekanntschaften vor ihm gehabt hat. Der ein oder andere mehr oder weniger prominent. Nolan Westwood ist scheinbar jetzt Stammeskönig in Neuguinea und ist auf den Briefmarken. Das ist auch so schön. Ist er da ein richtiger König oder ist er nur ein Strohmann? Er ist auf den Briefmarken.
Aber fast schlimm ist Willys Reaktion, als Kate zunächst sagt, ist nach Neuguinea gegangen und nicht wiedergekommen. Da blitzt für einen kurzen Moment etwas Schadenfreude bei Willy
auf. Ja, das habe ich auch bemerkt.
So nach dem Motto, er ist tot, ich lebe wenigstens noch. Ja.
Genau. Aber was dann passiert, ist das auch wieder wegweisend, oder beziehungsweise es gibt die Richtung für die Folge vor. Da habe ich mich so ein bisschen an tatsächlich meine Frau und mich erinnert gefühlt, weil ich sage das jetzt mal kurz, ich hätte ihm niemals im Leben meine Frau so von mir aus angesprochen, das hat sie erledigt. Von daher alles gut. Aber da habe ich mich so ein bisschen in Willy reinversetzen können, weil er dann auch sagt, findest du, mein Leben ist berechenbar und verlässlich? Und Kate sagt, ja, das finde ich, und genau deswegen habe ich dich geheiratet. Und das ist so ein bisschen, kann ich so ein bisschen auf mein eigenes Privatleben zum einen umschichten und zum anderen zeigt es, dass ein Paar, eine Partnerschaft, man muss sich aufeinander verlassen können. Der eine kann ein bisschen wild sein, der andere bringt dann wieder ein bisschen die Ruhe rein, dann ist der, der ruhig ist, mal vielleicht wieder ein bisschen wild und der Counterpart ist dann dafür die Ruhe und das ist eigentlich das, was eine Partnerschaft ausmacht und das habe ich so ein bisschen auf der Metaebene rauslesen können.
Ja, ich möchte es fast noch ein bisschen spitze formulieren. Der Kerl, der morgens im Bett aufwacht, neben immer derselben Frau und nicht dankbar dafür ist, dass sie immer noch da ist, der hat sie nicht verdient.
Moment, ich applaudiere.
Wenn du noch ein bisschen langsamer applaudierst, wirst du sarkastisch.
Ach so. Entschuldigung. Ja, und wie wir es immer machen, wir nehmen ja nicht jeden Dialog auseinander, deswegen springen wir jetzt in die nächste Szene. Willy erzählt vorher.
Und wenn ich jetzt doch jeden Dialog auseinandernehmen möchte in dieser kurzen Schlafzimmerszene,
dann verlasse ich den Westen für immer.
Wir erfahren im englischen Original den Namen des Vetters, mit dem sich Willy treffen wird.
Ja.
Und das ist nämlich Cousin Vern.
Genau.
Cousin Vern. Und er spricht im Original mit ihm nicht über einen Dünger, sondern über einen Edger. Ein Edger ist, ne, beim Gras die Kanten so zu machen. Ne, so ein, wie nennt man das? Kantentrimmer.
Ja? Ja, ja, für den englischen Rasen. Man kennt es.
Genau. Einen kleinen Übersetzungsunterschied haben wir noch beim Thema Fallschirmspringen. Er sagt er im Deutschen, und dann werde ich mich bei den Fallschirmspringern zum Üben anmelden. Und er sagt im Englischen einfach schlicht und ergreifend, I've decided I'm gonna go skydiving.
Auf den Punkt gebracht. Das hätte ich jetzt nämlich auch noch, weil das habe ich ja unterschlagen, weil er erzählt ja von seinem spannenden Tag und dass er sich dann tatsächlich wirklich entschließt, den Sprung zu machen. Ja, danke. Bitte unterbrecht mich immer weiter, wenn ich da so schnell weiter rushen will und da aber spannende, das sind sie immer, Unterschiede im O-Ton und in der deutschen Synchro sind. Fällt mir sehr gut.
Kein Problem, immer wieder gerne, du bist die Landung, ich bin die Rolle. Wir schalten in die Traumszene in der Special Extended Edition. Ich hasse normalerweise Traumsequenzen
in
jeder Art von Serie. Himmelhilf. Und die ist ja auch noch hier extra lang. Zumindest ist sie lustig. Bevor du es ansprichst, ich weiß nicht, ob du über die Hintergrundmusik ein Wort verlieren möchtest, dann mache ich das gerne.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet, erleuchte mich.
Die Hintergrundmusik ist Pomp and Circumstance. Das ist einer von mehreren Märschen, die Edward Elgar komponiert hat. Genau dieser Marsch wurde schon bei der Krönung Edwards des Siebten gespielt, wird aber heutzutage auch noch regelmäßig bei Abschlussfeiern amerikanischer Schulen und Hochschulen im Hintergrund gespielt. Also immer dann, wenn es zum Beispiel
an die
Überreichung der Diplome geht. Genau.
Okay.
Pomp and Circumstance. Oh. Geht, glaube ich, zurück auf ein Shakespeare-Zitat.
Ja, wir sind in einer Traumsequenz. Willy liegt auf dem Boden. Der Dozent tritt ihm erstmal auf die Hand. Das fand ich sehr witzig als Entrance. Und es gibt wohl Diplome und es wird Fallschirm gesprungen. Und ich versuche mal ein bisschen abzuspeeden, aber ich weiß genau, dass mein kongenialer Partner Lars mich unterbrechen wird oder mich bremsen wird, wenn wichtige Fakten da sind. Es tauchen jetzt natürlich nacheinander in Willys Traum alle von Kates Ex-Freunden auf. Angefangen mit Nolan Westwood, der befördert wird von König zu Gott.
Auf den Münzen ist er auch. Teller, Ruhe.
Die Münzen. Dann kommt der wilde Höhner.
Lyle, der wilde Honerheim. Der wilde ist übrigens im Englischen einfach Animal.
Animal,
das Tier bei der Muppet Show.
Genau. Und zum Schluss kommt Joe Namath. Und da ist mir was aufgefallen. Joe Namath ist der erste beziehungsweise einzige, der Willy tatsächlich erkennt.
Und freudig begrüßt auch. Das,
ja.
Was total süß ist.
Ja. Genau. Und noch ein Autogramm für Brian. Für Brian, grüß deine Mutter von mir. Und alle drei sagen natürlich dasselbe, ne? Oh, Kate Halligan, sie war so ein gutes Mädchen. Und dann kommt, wie gesagt, der Mann des Jahrhunderts.
Ja. Gordon Alf Shumway. Die Menge tobt.
Die Menge rast.
Du und bist dieser Standardspruch, und dieser Standardspruch, ich war überrascht, überhaupt nominiert zu werden. Was für ein Glück. Was du bist, jeder immer sagt bei so einer Preisverleihung.
Du bist der Mann des Jahrhunderts? Vielleicht hast du nächstes Jahrhundert ja eine Chance, Willi. Und der Traum endet mit der Motivation, spring, 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 spring. Und dann sind wir wieder in der Garage.
Stopp. Ich dachte mir, bevor wir jetzt in die Garage springen, handeln wir kurz die Gaststars in dieser Szene ab, weil es kommen ja nachher noch mehr. Und dann haben wir den ein bisschen verteilt.
Wir brauchen unbedingt einen speziellen Jingle, wenn du die Rubrik Gaststars ansprichst. Brauchen wir unbedingt.
Mhm. Pop- Circumstance schlage ich vor. Nein. Joe Namath haben wir abgehakt. Deswegen müssen wir über den nicht mehr sprechen. Da habe ich aber einen anderen lustigen Funfact gleich dazu. Reden wir über Michael Lemmon, der hier den Nolan Westwood spielt und offenbar den zweiten Platz im Harrison Ford Lookalike Contest mal gewonnen hat. Einige Gastauftritte im TV, unter anderem bei Remington Steele. Und daran kann ich mich sogar erinnern, an die Serie und auch an Michael Lemmon. Sonst war da aber nicht so viel. Dann haben wir Ivan Boner als Dekan Houseman. Für jeden, den das wundert eventuell bei IMDb, da steht Dean Houseman. Dean ist in diesem Fall kein Vorname, sondern Dean ist das englische Wort für Dekan. Also, und Ivan Boner kennt man für seine Rolle als General Sutherland in MacArthur, Held des Pazifik von 1977. Den Film habe ich tatsächlich einmal gesehen. Und Ivan spielte auch eine wiederkehrende Rolle in Die Colbys.
Oh. Das war der Spin-off von Denver Clan.
Denver Clan, genau, richtig. Ja. Dann haben wir zu guter Letzt Thomas Calloway als der wilde Honeheim. Ist bekannt für seine Rolle in Young Guns. Sie fürchten weder Tod noch Teufel, was ich total verwirrend finde, weil Top Gun denselben deutschen Verleihtitel hat. Top Gun heißt hinterm Gedankenstrich auch, sie fürchten weder Tod noch Teufel.
Ja, und zu meiner Schande muss ich gestehen, Young Guns, das ist Christian Slater, der junge Kiefer Sutherland, Western, ne?
Ja.
Habe ich leider nie gesehen, steht schon ewig auf meiner Bucketlist.
Können wir den auf unsere gemeinsame Liste setzen? Da hätte ich echt Bock drauf. Ich mag einen gut gemachten Western.
Gut gemachte Western sind toll, da können wir gerne einen Thementag machen. Da hätte ich noch Todeszug nach Yuma, Erbarmungslos mit Clint Ostholz. Nehmen wir auf die Liste.
Allerbest. Und dann reden wir am besten noch über den Gaststar, der, naja, der nur erwähnt wird, aber nicht in dieser Szene auftritt. Der wird nämlich nur von Joe Namath erwähnt. Nächste Woche beschere ich einem gewissen Howard einen Albtraum. Next week I'm doing a Howard Cosell Nightmare. Mit Howard Cosell kann nur der Sportreporter gemeint sein, meines Erachtens. Howard Cosell ist nämlich einer, der heute noch Vorbild ist für die Sportmoderatoren unserer Tage, weil der nämlich einen ziemlich frechen, rotzigen Ton, der für damalige Zeit ja ungewohnt war, an den Tag legte und auch so bissige Kommentare zum Spielgeschehen auf dem Platz und so weiter abgab. Und diesen Stil pflegte er immer unter dem Schlagwort I'm just telling it like it is, ladies and gentlemen, zusammenzufassen. Und ich glaube, das meint Joe Namath hier, weil natürlich hat sich der Herr Cosell vermutlich auch mit dem einen oder anderen Spitzensportler ein Schlagabtausch mal gegeben oder mal einen kleinen, vielleicht sogar eine kleine juristische Reibereien gab es da bestimmt auch mal oder so. Also bestimmt gibt es eine ganze Menge an Spitzensportlern, die auf Howard Cosell jetzt nicht so groß zu sprechen sind. Vielleicht zählt Joe Namath dazu, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, genau eine Anspielung auf diesen frechen Howard Cosell. Einer breiten US-Öffentlichkeit ist Kozel noch aus anderer Hinsicht in Erinnerung. Im Dezember 1980 gab er den Tod von John Lennon für Millionen von Fernsehzusehern während eines Footballspiels bekannt.
Ich lerne hier immer wieder dazu. Der Name sagt mir wirklich gar nichts, aber deine Annahme ist sicherlich richtig, denn die US-amerikanischen Sportreporter, die sind da mal gern sehr mit Polemik behaftet. Ja. Und dann wundert es nicht, dass Joe, dem guten Howie, einen Albtraum schicken will.
Ja, da möchte man nicht dabei sein. Schalten wir in die Szene in der Garage, römisch 2.
Willy macht unter Anleitung von Drill Instructor Alf seine Übungen. Er springt von einer Trittleiter auf eine Matratze und übt quasi die Fallschirmsprunglandung. Und die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch und Willy berichtet von seinem Traum und dass halt Kates Ex-Freunde alle da waren und er auch. Und er kann sich das nicht erklären und Alf sagt, wieso? Naja, was hattest du mit meinem Traum zu suchen? Und Alf sagt, naja, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass Kate in letzter Zeit etwas hinter mir her ist. Was beantwortet wird mit, du verwechselst Freundlichkeit mit was auch immer. Also hätte ich ja keine Blumen schicken sollen. Du hast meiner Frau Blumen geschickt. Alf bügelt das Ganze ab. Trainerpfeife, es muss weitergehen. Später in der Szene kommt auch Brian nochmal dazu. Das ist ja langweilig, wenn man da runterspringt. Aber das Wichtigste, beziehungsweise das Großartigste passiert, als Kate in die Garage kommt mit dem Blumenstrauß. Sie geht auf Willy zu, sie sagt, glaube ich, so irgendwas wie, oh Schatz, die sind ja wundervoll. Die Puppe, und da sind wir bei diesem großartigen Puppenspiel wieder, die Puppe reißt erschrocken den Mund auf, greift einmal nach, ihr kennt diese Schildchen, die man an Blumensträuße anheftet, damit man weiß, wo es ist, greift einmal danach, erwischt es nicht richtig, greift ein zweites Mal danach und nimmt sie an sich,
zerknüllt sie,
zerknüllt sie
und wirft sie über die Schulter.
Noch nicht.
Noch nicht.
Genau, noch nicht.
Einstellung. Entschuldigung. Ja.
Genau, denn Kate fragt Willy, wieso die Blumen, und Alf sagt, weil er dich abgöttisch liebt, wirft dieses Ding über die Schulter und nickt kurz. Währenddessen, das ist ja alles fließend, währenddessen umarmt Kate Willy und Willy macht hinter ihrem Rücken, formt er einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger in Richtung Alf. Es ist, also das müsst ihr sehen, das ist einfach nur so gut. Ich hab's ungelogen bestimmt 30 Mal zurückgespult, nochmal geguckt, gelacht, zurückgespult, nochmal geguckt, gelacht, zurückgespult und so weiter und so weiter. Es ist einfach großartig. Und
wie schwer das Timing überhaupt schon sein muss,
ja,
wenn man das Ganze mit Schauspielern macht, aber wenn da noch eine Puppe dabei ist, die vielleicht tatsächlich das Schild beim ersten Mal nicht zu greifen bekommt, vielleicht auch beim zweiten Mal nicht. Wie oft musste diese blöde Szene gedreht werden? Entschuldigung, blöd ist hier voll Fehlerplatz. Diese großartige Szene. Wie oft musste diese großartige Szene, die vermutlich jeder der Anwesenden verflucht hat, wie oft musste die gedreht werden, bis das so im Kasten war, wie wir es jetzt sehen? Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen.
Ich behaupte, es war ein One-Take. Weil,
glaubst du?
Ja, weil okay. weil ich glaube, Paul Fusco ist ja der rechte Arm, weil er beim ersten Mal das Ding nicht erwischt und kriegt es beim zweiten Mal. Ich glaube, das war so nicht geplant. Also
vielleicht ist es auch der beste aus 50 Takes, man weiß es nicht.
Ja,
das kann alles sein.
Das weiß man nicht.
Mir gefällt übrigens in dieser Szene das Schauspiel fast noch besser als das Puppenspiel. Nämlich diese berührende Szene, wo Willy Kate gesteht, ich bin nicht gesprungen, weil ich Angst davor hatte.
Mm.
Und Kate fragt zurück, und jetzt hast du keine Angst? Und dann, wie Max Wright das spielt, ich habe Angst. Und ich glaube, ich muss es tun, um diese Angst zu überwinden. Ladies and Gentlemen, also in einer Sitcom habe ich noch nie so eine großartig gespielte Szene gesehen zwischen zwei Eheleuten. Hammer.
Stimmt.
Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Auch wie das im Deutschen hinterher noch aufgefangen wird, weil im Englischen sagt Kate dann, bevor sie rausgeht, we'll be there watching. Und es ist im Deutschen, wir fangen dich schon auf. Und wir fangen dich schon auf. Das ist ja noch viel herzlicher als dieses, wir werden da sein, um dir zuzugucken.
Richtig. Und das ist halt auch was die Serie auch so großartig macht. Du hast man hat diese wunderschönen zwischenmenschlichen Dinge, sei es jetzt zwischen der Puppe und den Schauspielern, unterhalb der Schauspieler, sag mal. Also, das ist ja, das ist eine Farce. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich, es ist halt aber auch der Punkt, die Charaktere sind einem schon so ans Herz gewachsen und deswegen ziehe ich nochmal meinen Hut vor den Storywritern, weil das ist pure Absicht. Das ist pure Absicht, dass man die Verletzlichkeit der Charaktere sieht und man in An- und Abführung leidet auch mit ihnen. Ich meine, ich würde niemals einen Fallschirmsprung machen. Seid ihr denn bekloppt? Also hör mal auf. Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir aus einem Flugzeug springen, dann hätte sie uns Flügel an die Schulterblätter gepappt. Ja. Das ist aber nur meine bescheidene Meinung. Deswegen fliege ich auch nicht so gern maximal 2,5 Stunden. Aber ich fliege ja auch nicht so oft. Von daher lassen wir das. Ich schweife ab. Um das nochmal aufzugreifen, was Lars sagte. Ja, ist wirklich eine sehr herzerweichende Szene. Alle verlassen die Garage und natürlich wird wieder mit einem Monster-Gag-Schauspiel abgeschlossen. Denn es heißt ja, man springt aus 5000 Fuß. Willy geht 3 Steps auf dieser Leiter hoch.
Ja, auf diesen Tritt. Ja.
Genau, geht wieder runter. 5000 Fuß? Waren es nicht 4000? Ich glaube, es sind sogar 10.000.
Ja. Ich fürchte, es sind 10.000. Ah, schön.
Und da sind wir,
das ist wirklich sehr schön.
Genau, und da sind wir nämlich auch wieder, diese Serie verbindet so schön bittersüße Momente und haut dir dann wieder irgendwas um die Ohren, wo du gerade an der Tasse Kaffee oder Tee nippst oder an einem anderen isotonischen Getränk und du spuckst es aus vor lauter Lachen. Ausspucken. SP. Beginnt genau wie Sprung mit SP. Und dann sind wir bei Szene, bei dir wahrscheinlich Römisch 3, bei mir Römisch 6.
Nee, Römisch 2 war es bei mir, bloß weil es die zweite Garagenszene war.
Ne? Ei, so sortierst du das.
Aber ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja, ja. Damit ich immer weiß, wo ich gerade in meinen Notizen bin. Die sind mich für diese Folge ziemlich lang gewesen. Liegt vermutlich an den Gaststars.
Ja.
Okay, jetzt wurde fleißig in der Garage Landung und Rolle geübt. Und
genau.
Jetzt muss Willy sein erlerntes in die Tat umsetzen.
Und da will ich jetzt wirklich nicht so lange reingehen, weil es sind auch wieder sehr schöne Gags dabei, aber wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen. Ich habe da tatsächlich auch mal einen Unterschied. Deutsche Synchro-O-Ton. Willy sitzt im Flugzeug mit noch anderen Menschen, die auch den Fallschirmsprung machen wollen. Und der Skydiving-Tourguide, nenne ich ihn mal, kommt mit seinem Klemmbrettchen an und sagt, Tanner, Sie haben die Rubrik Lebensversicherung noch nicht unterzeichnet. Man merkt, es ist Willy wirklich sehr mulmig zumute. Der Dialog danach ist auch sehr schön. Ich hätte es gerne im Bar. Lustig, lustig.
Das macht $2. Ich ziehe recht, wenn ich später bezahle. Guter Witz.
Ja, genau. Danke. Aber Lars, ich habe eine Frage.
Ja.
Der Skydiving-Tourguide, der kommt mir sehr bekannt vor. Hast du zu dem auch was?
Natürlich, ich habe zu allem was.
Sehr schön.
Willst du jetzt oder wollen wir noch kurz über den Abschluss dieser Szene sprechen? Weil da ist es ja kurz so, als würde Willy sich das nochmal anders überlegen und möchte quasi, den Instruktor, nenne ich jetzt mal, an seinem Gedankenschluss teilhaben. Und der versteht kein Wort. Und anstatt, dass Willy noch ein zweites Mal anhebt, um ihm das nochmal zu erklären, weil der es nicht richtig gehört hat,
springt er einfach. Und wir dürfen nicht noch den einen Mitspringer vergessen. Den Willy fragt, machen Sie sowas öfter? Ja, das ist wie von einem Cliff zu springen. Gut, und Willy springt. Und es wird tatsächlich, diese Szene endet tatsächlich mit einem Standbild, mit einem geöffneten Fallschirm. Und jetzt kommen wir noch zu den verbliebenen zwei Gaststars.
Es sind vier. Es ist der Instruktor und drei Mitspringer.
Stimmt, die Dame, der asiatisch anmutende Mensch und Willy.
Genau. Reden wir über das Gesicht, von dem du schon meintest, mein Gott, kenne ich. Das ist Tim Rossovich. Mhm. Tim Rossovich würde ich als absolutes Krimi-Gesicht bezeichnen, weil du ihn anguckst und denkst dir, den kenne ich doch aus einer Krimiserie. Und es stimmt, man kennt ihn aus allen Krimiserien. Immer kleine Rollen gespielt in Ein Colt für alle Fälle, in Magnum, in Hunter, in Mike Hammer, in MacGyver und so weiter und so fort. Die Liste ist endlos. Daher kennst du ihn. Aber immer eben meistens so ein Gegenspieler, Ganove, sowas in die Richtung, oder eben der alte Kumpel, den, keine Ahnung, MacGyver trifft, jetzt, ich mache jetzt bloß ein Beispiel, ne, und dann, und erleben die irgendein Abenteuer zusammen und dann trennen sich die Wege wieder. Diese Art von Rollen, das war Tim Rossovich. Ja, dann haben wir Brad Thornton als Collins. Das ist der als erstes springt, ja. Außer in dieser bewussten Allfolge, wenig bis gar nicht in Erscheinung getreten, würde ich sagen. Nix gefunden. Dann haben wir die Dame im Bunde, Susan Levine, als Polmanski, wenn ich richtig höre. Das ist ihre einzige Rolle in einer Fernsehserie, hier bei ALF.
Okay.
Sie macht nämlich sonst Castings.
Oha.
Lustig wäre die Vermutung an dieser Stelle, dass sie sich für diese Rolle selber gecastet hat, weil sie niemanden gefunden hat. Oder niemanden, keine Ahnung. Das Budget war nicht mehr dafür, da noch jemanden irgendwie bei einer Agentur sich zu holen, sondern, oh, ich mach's einfach selber. Ist ja, ich muss ja bloß klar sagen. Oder sie sagen ja im Englischen nicht mal klar. Sie sagen,
yo,
richtig. Ja. Alternativ wäre noch Geronimo eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, sie sagen, yo, genau. Und dann haben wir noch Clyde Kusatsu als vermutlich, wenn ich richtig höre, Warner. Und den kenne ich zum Beispiel als Chief Li Wu in dem Film Die Dolmetscherin mit der Kidman-Nicole. Da spielt er mit.
Heide, nein, du kannst Filme kennen.
Ja, Die Dolmetscherin war leider Gottes so ein Film, den man bei uns an der Uni, ja, kannte.
Ah, ja.
Jeder hat ihn mal gesehen, weil
verstehe.
Da hast du halt Dolmetschen übersetzen studiert, dann guckt, ja. Kennt halt jeder den Film Dolmetscherin, obwohl es da gar nicht so sehr um den Prozess des Übersetzens und Dolmetschens geht, sondern ja, um was anderes. Ist ja eigentlich ein Thriller, ne? Eher so sowas in der Art. Jo.
Jo.
Dann zum Abschluss, bevor wir in die nächste Szene gehen, lieber Brian, vielleicht noch ein Schmankerl für die Hörspielfans. Das ist mir nämlich auch aufgefallen und das wird allen anderen auch aufgefallen sein, die das Hörspiel für die Sprung in die Tiefe kennen. Im Hörspiel hören wir bei Willys Absprung einen anderen Schrei.
Oh.
In der TV-Fassung hörst du denselben Schrei im Deutschen wie im Englischen.
Ja.
Das ist vermutlich der von Max Wright.
Vermutlich.
Oder eben ein anderer, vielleicht auch etwas aus der Retorte. Wer soll es wissen? Aber im Hörspiel, da würde ich tatsächlich einiges drauf wetten, das hört sich sehr nach dem Klausnitzer an.
Ja.
Und dafür gibt's vermutlich wieder die Erklärung, dass das vielleicht im Synchronstudio aufgenommen wurde und aus irgendeinem Grunde hat es das nicht in die TV-Fassung geschafft. Aber um später die Hörspiele zu produzieren, hat man vermutlich die gesamten Bänder bekommen. Und so ist dann vermutlich der Schrei ins Hörspiel gewandert, anstatt in die TV-Fassung. So könnte ich mir das vorstellen. Weil die natürlich die komplette Tonspur vorliegt.
Da würde ich jetzt kein Veto einlegen.
Basteln.
Wollen.
Ja, ja.
Wollen. Wollen.
Wollen.
Wessen denn?
Willst du denn mal in die nächste Szene springen, in der Garage Römisch 3?
Ich wollte in den Epilog springen, Römisch 7 bei mir.
Stimmt. Garage Römisch 3 ist gleichzeitig der Epilog.
Ja, das möchte ich auch nicht so arg weit ausbreiten.
Alf baut eine bessere Katzenfalle.
Ja.
Mit diesem Gewicht. Bumm.
Ja. Genau. Und?
Ist dir der Anfang der Szene aufgefallen? Ganz bevor wir in die Garage schalten, siehst du die Garage von außen?
Ja.
Und du siehst, wie gerade eine Katze aus der geöffneten Garagentür kommt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es Lucky ist oder eine andere. Und verlässt die Garage mit einem Maunzen, gerade noch mal davongekommen. Offenbar hat die Falle noch nicht richtig funktioniert.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
Cat, stand here!
Kalmiere dich! Wir sind kurz vom Loch, vom Ziel, vom Loch. Junge. Ich muss dazu sagen, das ist Kurpfälzer Mundart. Man ist kurz vom Loch, man ist kurz am Ziel. Man könnte es als Golfanalogie sehen.
Ich sehe das Licht am Ende des Lochs. Ist gut jetzt.
Ja, nee, sowas sagt man älteren Menschen. Ich sehe das Licht am Ende des Lochs. Focus, Brian, Focus. Willy bekommt natürlich Glückwünsche von der ganzen Familie. Wie war es? So, als ob man von einem Cliff springt. Das fand ich sehr schön. Und was der...
Alf sagt, da gratuliere ich dem alten Tenner.
Genau. Und was denn der Eroberer als nächstes vorhat? Nun, vielleicht spiele ich nochmal professionell Football. Vielleicht habe ich jetzt vergessen, aber zuerst werde ich die Heizung reparieren. Und damit ist die Folge dann auch vorbei. Wir konstatieren, Willy hat seine inneren Ängste überwunden, hat sich selbst bewiesen, dass er, also das ist jetzt nur meine Interpretation, er hat sich selbst bewiesen, dass er, wenn er was möchte, es tun kann, aber auch im Umkehrschluss es nicht machen muss. Klingt komisch, aber so habe ich das für mich paraphrasiert. Gott.
Ja, das gefällt mir ganz gut. Mir ist übrigens noch einiges an dieser letzten Szene, an diesem Epilog aufgefallen.
Heidenei, wir überziehen ja schon, wir machen den coolen Kampf. Die Älteren werden sich erinnern.
Und die Toten auch. So,
jetzt hat der Lars mich kaputt gemacht, Entschuldigung. Oh, führe fort.
Da bist du gerade nicht darauf eingestiegen, als ich sagte, dass Alf sagt, da gratuliere ich dem alten Tenner. Im Englischen, let's hear it for the Tan Man.
Da sind wir wieder beim Joester.
Ja, das ist einerseits ein total lustiger Spitzname. Andererseits kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass eine Anspielung ist auf den Tin Man. Den Blechmann aus der Zauberer von Oz.
Ah, ja.
Was ja in den USA jedes Kind kennt. Und jeder Erwachsene, weil man damit aufgewachsen ist. Ja, ich glaube, das ist eine Anspielung. Es passt natürlich nicht bis ins letzte Detail, weil es ist ja eigentlich der Löwe in dem Märchen, der den Mut sucht oder braucht. Und der Blechmann oder Zinnmann oder Tinman, der ist auf der Suche nach einem Herz, was der Zauberer von Oz ihm beschaffen kann, soll, möchte. Trotzdem ist hier die Anspielung, glaube ich, ganz klar auf den Zauberer von Oz, und zwar auf den Tin Man. Das ist der Tan Man.
Okay.
Und ist noch eine große Überraschung in dieser Szene. Lash ist zurück in Lynns Leben und macht jetzt offenbar seinen Pilotenschein. Klar, er muss ja, um gegen Scott aufzutrumpfen, den angehenden Rockstar, muss er ja eine Schippe drauflegen. Jetzt muss er seinen Pilotenschein machen. Jetzt ist er wieder angemeldet bei Lynn.
Stimmt.
Nein, ich fürchte.
Das hat dich ja total verdrängt.
Ich fürchte tatsächlich, es ist anders gelaufen. Vermutlich haben diese Drehbücher ursprünglich eine andere Reihenfolge gehabt. Vielleicht war der Sprung in die Tiefe angesetzt für vor Eifersucht nach Noten, man weiß das nicht. Könnte durchaus sein. Und dann, wenn man sich quasi entscheidet hinterher, in welcher Reihenfolge spielt man diese oder sendet man diese Folgen, dass man dann sich umentscheidet. Das kann sehr gut sein. Und so kommen dann halt solche Unterschiede mal rein. Gut. Hat offensichtlich nicht groß gestört, weil dir ist es nicht aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, weil ich mittlerweile auf Lash so abonniert bin, weil ich immer Angst habe, ich habe Lash irgendwo vergessen, den armen Kerl. Wir haben so viel über ihn, wir haben ihn so oft tot geredet und er steht plötzlich wieder auf wie so ein Untoter, ey. Da hilft doch echt bloß noch ein Kopf einfrieren oder irgendwie, oder Wie war das? Ein Kopf einfrieren oder das Herz durchbohren?
Ja.
Es ist, Lash kommt immer wieder.
Lash ist unkaputtbar.
Aber stimmt, in der Campingfolge ist er ja auch noch wieder da. Ja. Dann ist eigentlich Scott die Anomalie, ne, und nicht Lash an sich, dass Lash immer wieder auftaucht. Nee, Scott ist einfach fehl am Platz. Also war Scott quasi so eine Nebenher-Schwärmerei für Lynn.
Vielleicht ein One-Night-Stand, man weiß es nicht. Ich meine, Lynn ist ein Teenager, sie muss sich ja nicht, kann ja auch gut sein, dass sie, ich habe genug von Lash, ich nehme jetzt Scott, Scott ist mir egal, oh, ich gehe zurück zu Lash, man kennt das. Oh, stopp, bevor das irgendwie falsch interpretiert wird. Das war in keinster Weise gemeint, dass Frauen per se grundsätzlich sich diesen Partner suchen, auf den sie gerade Bock haben. Das war per se auf eine Partnerschaft bezogen. Denn ich persönlich kenne das auch. Ich kenne das aus meinem männlichen Freundeskreis. Als Teenager ist man ja auch nicht so weit im Kopf, war ich nicht damals. Waren wir, glaube ich, alle nicht. Nur, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich bin alles, ja, aber kein Misogyn.
Nee. In dem Alter, glaube ich, wo das teilweise noch mit Ankreuzen ging, ob man jetzt um jemanden geht oder nicht.
Da oder auch nur vielleicht.
Wieder abgekreuzt werden. Oder auch nur vielleicht, genau. Ich schließe mit zwei weiteren Fun Facts und dann sind wir wirklich durch. Und da muss man mal sagen, dass die Hörspiele, was die Gags angeht, manchmal eine echte Fundgrube sind, weil leider gehen in den TV-Fassungen manche Gags unter. Manches Gesagte geht in diesen, ja, in dem eingespielten Lacher unter. Da kannst du manchmal richtig ins Staunen kommen. Ich habe mir nämlich den Sprung in die Tiefe nochmal angehört als Hörspiel.
Oh, okay.
Und Lynn sagt am Ende auf den Vorschlag von Willy, sie alle einzupacken und nach Neuguinea zu gehen. Da sagt sie, ich wollte schon immer einen Schrumpfkopf. Hast du das gehört? Mm-mm. Das hörst du in der TV-Fassung fast nicht, aber man hört es im Hörspiel.
Habe ich nicht gehört.
Schon immer. Nein. Und dann kommt sofort, ja, aber zuerst möchte ich natürlich die Heizung reparieren. Und am Ende hört man auch im Deutschen, jetzt sind wir wieder bei nur der TV-Fassung, den Originalton, nämlich Paul Fuscos Watt, nachdem er dieses Katzenfallengewicht zum zweiten Mal aufschlagen lässt. Da spricht nicht Tommy Pieper was, sondern da kommt Paul Fuscos Wort. Also da fehlt ein Stück von der deutschen Synchro. Warum auch immer, vergessen worden. Tommy Pieper ist schon ins Taxi gestiegen und dann fiel denen auf, oh, da fehlt uns jetzt ein
Ups.
Genau. Und schon muss das Ding irgendwie auf die Reise geschickt werden zum ZDF und sie hatten keine Zeit mehr, Tommy Pieper noch mal kurz nachzubestellen und das was noch einzusprechen oder irgend so etwas. Oftmals ist es ja so gelaufen oder ist es schlichtweg vergessen worden bei der Endmontage. Wer weiß es denn nach all den Jahren noch?
Möglich.
Ich habe bei der Gelegenheit echt gedacht, wir müssen mal die Leute, solange sie noch da sind, mal interviewen, die damals die Synchroarbeit für ALF gemacht haben. Da hätte ich total Bock drauf mit den Leuten von der Synchron. Ich glaube, es ist Arena Synchron war das, ne?
Ich glaube, ja.
Mal zu quatschen. Da hätte ich total Lust drauf. Also wer da einen Kontakt hat, bitte schreibt uns podcast@hare-im-thunfisch.de.
podcast@hare-im-thunfisch.de. So, ich wollte es jetzt auch mal sagen. Ich kann es, yay! Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal betonen, ich bin ein großer Freund von unseren großartigen Synchronsprechern, die wir hier bei uns haben. Aber ja, da ich jetzt diese Folge auch mir im O-Ton komplett angeschaut habe, es lohnt sich wirklich, einmal komplett durch die deutsche Synchrofassung, einmal komplett durch englischer O-Ton. Allein was Max Wright und Paul Fusco da abreißen und auch natürlich Ernst Gedeen, ja, alle eigentlich, alle. Und es lohnt sich einfach, es ist großartig. Ja.
Ja, ich kann verstehen, dass manchen Menschen die Stimme von Paul Fusco nicht passt, einfach weil ich bin ja auch ein totaler Fan von Tommy Pieper und das sind ja zwei sehr unterschiedliche Stimmen. Und deswegen bekommen ja die Figuren auch jeweils im Deutschen und im Englischen eine andere Färbung allein durch die Stimme, ne?
Ja,
das
klar.
Ist schon ein bestimmter Faktor, soll man nicht unterschätzen und jemand, der Paul Fusco zum allerersten Mal hört, der kann sich nicht vorstellen, dass er das genießen kann. Das
heißt,
kann ich
jetzt sehr gut nachvollziehen. Nennen wir ihn jetzt Fusco oder Fasco?
Ich sag auch Lynn, weil ich das als Kind so gelernt habe. Was weiß denn ich?
Ich sag Lynn.
Lieber Brian.
Seinen Tick mit den zwei L's habe ich nie verstanden.
Brian, Fokus.
Entschuldigung.
Lieblingszitat, Lieblingsszene.
Lieblingszitat, ich möchte Seebarsch. Lieblingsszene erübrigt sich der Blumenstrauß und das Abreißen von dem Zettel. Oh Gott. Ich werde es mir auch jetzt, wenn wir hier fertig sind mit der Besprechung, ich werde mir explizit diese Szene nochmal anschauen, weil es ist einfach so großartig. Mund klappt auf, krapsch, krapsch, weil er dich unendlich liebt. Wupp, hinter den Rücken. Und dann noch der Kreis mit Daumen und Zeigefinger von Willy hinter Kates Rücken. Priceless.
Und du glaubst, das ist ein One-Take. Ich finde das faszinierend.
Ich weiß nicht. Weil dieses erste Greifen nicht funktioniert. Und schreibt uns, ob ihr auch meiner Meinung seid, ob das ein One-Take war oder ob es wirklich gewollt war, dass Alf zweimal nach dem Zettelchen greift. Das würde mich echt interessieren.
Ich finde aber, du hast vollkommen recht, dass das eine großartig gespielte Szene war mit einem großartigen Timing. Wird meiner Meinung nach aber geschlagen von Max Wrights Spiel etwas weiter nach hinten, als er dann zu Kate sagt, ich habe Angst. Ich muss es tun, um diese Angst zu überwinden.
Somit ist das deine Lieblingsszene?
Ja, und Lieblingsgag habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich habe den Rest vom Kuchen gegessen. Ich sag's dir gleich. Ja, schon gut. Mit den Kerzen.
Mit den Kerzen. Willst du eine Kartoffel?
Ihr Lieben da draußen, wir sind durch mit der Sprung in die Tiefe. Nächstes Mal geht es um die Spritztour.
Es geht um Autos.
Richtig, darum soll es gehen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen eine Bewertung oder einen Kommentar oder beides hinterlassen würdet. Das erhöht nämlich unsere Sichtbarkeit. Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram oder Facebook. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Mein lieber Brian, letzte Worte.
Klonk, das ist meine Zeitung. Ciao.
Macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.